dan Miladettin met Annaxa vanop Nauhoi. Twee weken geleden hebben we trouwens, zeer bescheiden trouwens, DJ gespeeld op het concert van Beatrice Dillon. Trouwens een heel erg goed concert. Waarschijnlijk wel het beste dat ik in ieder geval dit jaar heb gezien. Nu, ik heb er wel niet zoveel gezien, maar dit was wel erg. Echt heel erg goed. Trouwens ook met die muzikant Siavash. Ik ben zijn achternaam vergeten. Maar in ieder geval, die interactie tussen Siavash en Beatrice was echt fantastisch. Maar in ieder geval, die avond hebben we dus ook een beetje plaatjes gedraaid. En één die we toen hebben gedraaid, die trouwens zeer in de smaak viel. Ambient drum and bass van op het label The Oracle. Van op de Stone Diviner EP. Ike met Inter. Inter van Ike. Nog een beetje atmosferische jungle drum en bass die we gaan draaien. Niet van op een Duits label, maar wel van een Russische producer. Komt uit op Peak Oil. Die brengen eigenlijk heel weinig uit. Ik denk dat die 12 albums hebben uitgebracht op 10 jaar tijd, zoiets. Maar in ieder geval, nu deze nieuwe van Huavi Invariant. Vandaar op Dver. Huavi Dver. We zitten in de laatste rechte lijn. Ik heb nog een aantal dingen te zeggen. Ik ga al die gedachten jouwelerend gewijs nog proberen in de lucht te houden. Eerst en vooral, volgende week dan zijn we hier niet in de studio. We hebben namelijk een mixtape, eentje van Neil Luck. Die heeft zijn album Downturn Fantasies op Antrakt uitgebracht. Dus Neil Luck, die gaat een mixtape voor ons maken. Ten tweede, volgende week zijn we hier niet. En van dan af gaan we van op een andere locatie uitzenden. Het stuk wordt verbouwd. En dat betekent natuurlijk ook de Scorpio Studio. Die gaat gesloopt worden. En wij verhuizen naar 4:30. Nog niet 100% zeker wanneer we van daaruit gaan uitzenden. Maar in ieder geval, het zal vanuit 4:30 geweest zijn. Dus het gaat ook weer helemaal anders klinken. En als laatste, nieuwe Jaylin. Ze is bezig aan een nieuw album voor Planet Mew. En ze heeft ook een nieuwe 12-inch die klaar is, heeft ze gemaakt tussen allerlei commissies in. Deze bijvoorbeeld, die we gaan draaien, is een compositie voor Third Coast Percussions. Die gaan ook een eigen versie van dit nummer uitbrengen. Maar dus die nieuwe 12-inch, als alles goed gaat, komt ergens tegen het eind van dit jaar uit. Dus dat is het allerlaatste. Volgende week mixtape. En vanaf zien we wel. We horen jullie nog wel. Embryo van Jaylin. Tot de volgende.
check. Ich bin Beckro. Bring die Hunde für die Ghettos in Deutschland, fick East oder West Coast. Für die Dealer, die ihr Cash holen. Mit Packs, wo Drogen drinne sind. Hush, Crack, Coke. Die Kripo kommt, let's go. Rennt los, nur der Tod ist der Weg raus aus diesem Drecksloch. Auf der Jagd nach dem Jackpot. Rennt Ahmed aus der Bank und fängt ein Headshot. Kein Warnschuss fällt, Schab schnappt die Flucht, rennt der Bulle zieht und der trifft Bam, Boom, Bang. Sie warten nur auf so'n Moment, wie ein Kind auf sein Geburtstagsgeschenk. Du wirst entstellt, als wär dein Name SL. So krass, dass ich selbst deine Mutter nicht erkenne. Den Bullen juckt es nicht, wenn dein Bruder bei der Autopsie flennt. Ruh, willkommen in der dritten Welt, wo der Tod oder Zelle das Ende ist von diesem Film. An alle Frankfurter, wir machen neues Geld, Freimaurerwelt. Wir machen Euro schnell. An alle Hamburger Dicker, die den Hafen nutzen, Schnupfkontakte haben und weiße Ware schmucken. An alle Münchner, die die Eier haben, die A3 runterfahren mit heißer Wache. An ganz Berlin, egal ob Kreuzberg, ob Neukölln, kein Extraum mit neuen Benz, obwohl sie nicht mal Deutsch können. Dein Junge heißt Sam, er war erst 19, diente mit Weißes, mit Weed und mit Steinen. Ich wollte ihm einreden, lass diese Scheiß reden. Junge, geh mal arbeiten, er wollte es nicht einsehen. Nein, tschö, meinte er, Abi, das ist mein Leben. Sollte es Streit geben, ja, dann wird es Blei regnen. Nur kurze Zeit später wurde er beim Döner essen. Krass, durch Löcher zwei Kugeln trafen seine Leber. Sein kleiner Bruder Kemal wurde langsam größer, sparte bisschen Knete für den 9 mm Beretta. Frisch importiert von der Trigitta Pizzeria Frankfurt Pits bei ihm Kalabrissen Genabro. Ewacho, Ewabra, Ewakro. Almanja Alcatraz Szenario. Egal von wo du kommst, egal wo du wohnst, Aslach, Motherfuck, bring den Song für die Ghettos. An alle Frankfurter, wir machen neues Geld, Freimaurerwelt. Wir machen Euro schnell. An alle Hamburger Dicker, die den Hafen nutzen, Schnupfkontakte haben und weiße Ware schmucken. An alle Münchner, die die Eier haben, die A3 runterfahren mit heißer Wache. An ganz Berlin, egal ob Kreuzberg, ob Neukölln, kein Extraum mit neuen Benz, obwohl sie nicht mal durch können.
Also die Ausstellung zeigt relativ umfassend, wie Fluchthilfe zwischen 1961 und 1989 betrieben wurde. Das hat sich ja auch im Laufe dieser 28 Jahre geändert. Unmittelbar nach dem Mauerbau war das ein Riesenthema hier in Berlin. Da haben ganz viele ganz spontan Fluchthilfe betrieben. Dann sind das mit der Zeit richtig organisierte Gruppen gewesen, vor allem Studenten von der Freien Universität oder der TU in West-Berlin, die ihren Kommilitonen geholfen haben, aber dann natürlich auch Freunden, Familienangehörigen. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit immer mehr verändert und wir zeigen eben diese unterschiedlichen Phasen der Fluchthilfe, so wie es in den frühen Jahren war, aber dann auch später, zum Beispiel nach dem Transitabkommen, als es dann möglich war, relativ gut unkontrolliert zwischen den Transitstrecken, also zwischen West-Berlin und der Bundesrepublik mit Autos Leute im Kofferraum zu transportieren. Und das endet dann schließlich auch mit Beispielen zur privaten Fluchthilfe, also wo Leute ganz unabhängig von anderen, ganz privat auf eigene Faust Familienangehörigen oder Freunden geholfen haben, in den Westen zu kommen.
Sie haben gerade schon von einer Möglichkeit gesprochen, nach West-Berlin zu kommen. Was gab es denn noch so für Wege und vor allem, welche Motivationen hatten denn die Helfer, außer dass es jetzt um familiäre Kreise ging?
Naja, in der Anfangszeit war es schon vor allem ganz aus privaten Gründen. Viele der Fluchthelfer sind selbst aus dem Osten geflüchtet und haben dann ihren Familien und Freunden geholfen. Und die hatten natürlich auch eine gehörige Portion Wut im Bauch, weil das, was da passiert war durch die Abriegelung der Grenze, sind ja viele Familien und Freundschaften auseinandergerissen worden. Das hat sie dazu motiviert, etwas dagegen zu setzen und der Stasi auch ins Ei auszuwischen. Später ist es dann auch so gewesen, dass manche damit auch versucht haben, Geld zu verdienen, aber die meisten der Fluchthelfer sind da nicht reich geworden. Das vielleicht zu den Motiven. Die Wege, die von Ost nach West oder meist von West nach Ost organisiert wurden, Die waren sehr unterschiedlich. Also in der Anfangszeit hat man es versucht mit Pässen, also entweder geborgten Pässen oder auch gefälschten Pässen, die Leute über die Grenzübergangsstellen zu holen. Dann hat man Transitwege genutzt, zum Beispiel nach Skandinavien. Da gab es so einen Zubringerzug vom Bahnhof Zoo zum Ostbahnhof in Ostberlin und dann zu den Fähren von Sassnitz oder Warnemünde. Das hat man eine Weile versucht. Man hat die Leute durch die Kanalisation geführt oder eben dann auch später angefangen, Tunnel zu graben. Die Tunnelgrabungen sind natürlich besonders spektakulär gewesen. Wir hatten hier in Berlin etwas über 70 Versuche, Tunnel zu graben. Es war sehr aufwendig. Die meisten Tunnel sind entweder nicht fertiggestellt worden oder von der Stasi entdeckt oder an sie verraten worden. Es gab insgesamt 18 Fluchttunnel, durch die Leute dann wirklich in den Westen gelangt sind. Ja, und dann ein ganz typisches Beispiel sind eben Autos, die genutzt wurden. Man hat da abenteuerliche Verstecke eingebaut, nicht nur hinter der Sitzbank, sondern auch zum Beispiel gibt es einen Kadejak, in dem das Fluchtversteck hinter dem Armaturenbrett war, wo die Flüchtlinge also dann mit dem Kopf hinter der Lenkstange und die Beine abgewinkelt im Radkasten lagen. Oder ein Tank wurde verkleinert und das Fluchtversteck im Tank ausgebaut. Also sehr unterschiedliche Möglichkeiten, die wir auch in der Ausstellung darstellen.
Ich stelle mal eine Behauptung auf. Und zwar gibt es eine Kluft zwischen individueller Erfahrung und heutiger staatlicher Geschichtsschreibung über den real existierenden Sozialismus. Und derzeit gibt es ja auf Radio Korax eine Sendereihe, die sich Wendefokus nennt. Da geht es um Interviews mit Menschen, die halt ihre persönlichen Eindrücke schildern, und da trifft man oft auf Beschreibungen, die von den vermeintlichen Siegern der Geschichte, aber auch von DDR-Nostalgikern gern verschwiegen werden. In den Gesprächen geht es immer mal wieder auch um ausreisewillige DDR-Bürger, und ich würde mal sagen, wir hören mal kurz rein.
1983, 84, schon damals haben wir in der JG uns kleine selbstgebastelte Button-Sticker gefertigt mit dem Slogan »Bleibe im Land und wehre dich täglich«. Die Ausreiseproblematik war damals nicht akut, war nicht vordergründig, wurde erlebt im Bekanntenkreis. Natürlich war man traurig, wenn Freunde und Bekannte weggegangen sind, die uns letztendlich auch wieder fehlten in unserer Arbeit. Aber ohne das Ausmaß des Problems von 1988, 89, der Ausreiseproblematik Anfang der 80er Jahre erkennen zu können, war für mich von Anfang an, und es stand nie für mich zur Debatte, selbst in den Zeiten der härtesten Repression und Einschränkungen, dieses Land zu verlassen, weil mein Ansatz war immer, ich wiederhole, bleibe im Land und wehre dich täglich. Mit den Nadelstichen von innen, mit der Arbeit von innen darauf hinzuweisen, dass dieses Land Veränderungsbedarf hat.
Für mich war das ein bisschen ein Schock gewesen. Ja. Es war nichts Neues für mich. Diese Bewegung nahm ja immer mehr zu. Und uns wurde ja, uns politisch Engagierten, wurde ja immer vorgeworfen, wir machen das ja nur, um in den Westen zu kommen. Wir hätten zum Beispiel gar niemanden aufgenommen, der nur die politische Arbeit hätte machen wollen, um in den Westen zu gehen.
Wir haben natürlich die Hoffnung gehabt, das will ich sagen, dass wir eine DDR kreieren, die es wert ist, demokratisch sich zu nennen.
Dann könnte ich ja sagen, naja gut, vielleicht ist es dann so eine Art Entschlackung derer, die sich eben eher dem Markt orientieren, am Markt orientieren, und die neue Welt bauen wollen, bleiben da so ungefähr. Ja, das war, schwang ja da immer so ein bisschen auch mit in den Diskussionen, wir bleiben hier und wir sind die Guten, während, also ich kann mich erinnern an meine Emotionen, als ich die Bilder vom Dresdner Bahnhof gesehen habe, da dachte ich, was für eine Assi-Scheiße, Entschuldigung. Also was ist denn das? Damit habe ich nichts zu tun. Das ist also Leute, die sozusagen andere Leute mit Steinen angreifen, damit sie ausreisen können aus einem, also das ist, für mich war das so eine, nee, niente. Also klar, wir bleiben hier, hieß natürlich eben nicht, wir bleiben hier wie die Lämmer, sondern hieß ja in der Regel, wir bleiben hier und gucken, was man verändern kann. Es geht nicht um die Abschaffung des ökonomischen Systems Sozialismus, sondern es ging ja um eine Öffnung, zum Beispiel ähnlich wie Ungarn das betrieben hat, dass Leute natürlich ins Ausland können, in der Regel ja aber auch zurückkommen.
Wir wussten genau, dass wir diese andere Gesellschaftsordnung nicht wollen. Wir wollten den Sozialismus hier reformieren, demokratisieren, vermenschlichen. Aber das andere wollten wir nicht. Wir wären natürlich beide im Westen, hätten wir den berühmten C-Schein gekriegt und hätten eine gute Stelle gekriegt. Wollten wir nicht. Wir wollten hier das Land verändern oder die Gesellschaft verändern.
Ja, das zuletzt war jetzt Barbara Fleischhauer. Und die hat das formuliert, was schon öfter in den Gesprächen bei Radio Korax zu hören war, nämlich den meisten Gegnern der DDR ging es gar nicht um die Abschaffung, sondern eher um eine Reform des Sozialismus. Frau Noke, inwieweit kommen denn solche Aspekte in der Ausstellung, aber auch in Ihrer sonstigen Arbeit zum Tragen?
Also in der Ausstellung ist das jetzt nicht der Schwerpunkt, weil wir ja zeigen, dass Menschen trotz der Grenzschließung es versucht haben, noch in den Westen zu kommen. Übrigens sind das eine knappe Million gewesen, die auch nach 1961 bis 1989 die DDR verlassen haben. Die meisten von ihnen sind im Westen geblieben bei Besuchsreisen oder wenn sie eine Dienstreise hatten oder als Rentner. Aber es waren immerhin 235.000 Menschen, die nach dem Mauerbau bis zum Mauerfall im Westen geblieben sind. Und 40.000 davon haben es wirklich geschafft, über die Grenzanlagen zu flüchten oder eben in umgebauten Autos oder so. Das zeigt ja schon, dass auch nach dem Mauerbau, als die Grenze dicht war, es ein unheimliches Bedürfnis gab, in Freiheit leben zu können. Und das gehört einfach dazu, wenn man sich die Geschichte der deutschen Teilung auch anschaut. Und die Stimmen, die Sie jetzt gerade eingespielt haben, zeigen ja Positionen von Menschen, die in der DDR geblieben sind und gesagt haben, es gefällt uns nicht so, wie es jetzt hier ist, wir wollen das verändern. Also das spielt zusammen. Auch 1989 hatten wir ja wieder eine massenhafte Flucht über Ungarn oder Besetzung der bundesdeutschen Botschaften in Prag, Warschau und Budapest, was einfach deutlich machte, dass es unheimlich viele DDR-Bürger gab, die mit dem System nicht zufrieden waren und die etwas dagegen tun wollten. Und all das zusammengenommen hat ja dann dazu geführt, dass die DDR innerhalb kürzester Zeit am Ende war und es dann auch sehr, sehr schnell gewesen ist, dass wir die Wiedervereinigung hatten. Also all diese Aspekte spielen natürlich bei unserer Arbeit in der Stiftung Berliner Mauer eine Rolle. Wir haben ja zwei Standorte. Das ist die Erinnerungsstätte in Marienfelde, dort, wo das Notaufnahmelager für die Flüchtlinge war und wo jetzt diese Fluchthilfeausstellung gezeigt wird. Und der zweite Standort ist die Gedenkstätte in der Bernauer Straße, wo wir über die Teilungsgeschichte informieren und an die Opfer erinnern. Ich glaube, es ist wichtig, dass man alle Aspekte betrachtet und nicht nur so von einem Blickwinkel sich die DDR anschaut. Wenn man verstehen will, wie sie funktioniert hat, sind auch die unterschiedlichen Erfahrungen der Menschen mit einzubeziehen, die dort gelebt haben, die geflüchtet sind, die geblieben sind. Das gehört alles zusammen.
Ich habe gelesen, dass die 1988 selbst eine oppositionelle Zeitschrift rausgebracht haben oder mitbegründet haben, nämlich Aufbruch. Und ich würde Ihnen gerne noch einen weiteren O-Ton einspielen, nämlich von Thomas Kupfer, der 2009 leider verstorben ist, aber er war Mitbegründer der Initiative für die Vereinigte Linke und einfach mal seine Eindrücke über das Jahr 1989.
Naja, erstmal ist ganz wichtig, diese Erfahrung eines Umbruchs oder Zusammenbruchs überhaupt zu haben. Das kann man jedem nur wünschen. Ein Umbruch, der auch noch gewaltfrei, weitgehend gewaltfrei abläuft, das ist ein grandioses Erlebnis. Sollte viel häufiger passieren. Diese Zeit von Bewegung und auch Kreativität im Sozialraum, in der Gesellschaft tatsächlich auch leben zu können, das ist aus meiner Sicht also was absolut Wünschenswertes. Das verbindet persönliche Ambitionen auch mit dem, was man so vielleicht immer gesellschaftliche Relevanz oder wie auch immer nennen kann. Dinge erscheinen halt relevant zu sein. Wie man sich auch immer entscheidet im ganz Persönlichen, in seiner Verortung und in seinem Handeln, das hat immer auch tatsächlich eine Relevanz. Andere gehen darauf ein, andere entwickeln anderes. Das finde ich erstmal ein ganz wichtiges Moment, was man als Grundgefühl durchaus also auch heute noch spürt bei einer ganzen Reihe von Leuten, die Projekte so angefangen haben in der Zeit, die immer auch mehr meinten damit als nur dieses Projekt. Insgesamt ist es sicherlich so, dass sich eigentlich eine politische Bewegung von unten also darauf beziehen kann, dass die aber viel stärker auch wieder soziale und ökonomische Themen aufgreifen muss, als das in der Wendezeit selbst der Fall gewesen ist. Da gibt es übergreifend also in Ost und West und Nord und Süd viele Ansätze und ich denke, die positiven Ansätze der Wendezeit, nämlich Selbstbestimmung, Selbstorientierung, auch die Verbindung von politischem System alt und politischer Bewegung neu, Die kann man da aufgreifen, aber es muss sicherlich eine internationale Bewegung sein und es kann keine sein, die sich auf ein Nationenkonzept ausrichtet, wie wir das hier in Deutschland gesehen haben.
Soweit Thomas Kupfer. Und was ging Ihnen jetzt beim Hören durch den Kopf, vielleicht sogar bei dem entscheidenden letzten Satz?
Also ich kann vieles, was der Herr Kupfer gesagt hat, nachvollziehen. Ich glaube, wir waren damals diejenigen, die schon vor dem Mauerfall aktiv geworden sind und gesagt haben, das geht so nicht weiter, wir bleiben hier, aber wir wollen etwas verändern. Die hatten natürlich das Ziel, wirklich auch einen demokratischen Prozess in Gang zu setzen. Und als wir das geschafft haben, hat sich ja dann herausgestellt, dass es dann auch so eine Ausdifferenzierung gab, dass es unterschiedliche politische Positionen gegeben hat, auch unter denen, die in der DDR in der Opposition waren. Insofern, ich teile seine Meinung nicht so ganz, dass es eine Weltbewegung geben muss. Die hatten wir schon mal, die sozialistische Weltbewegung, die hat uns nicht so wahnsinnig gut getan. Aber was ich sehr wichtig finde, dass es heute unterschiedliche Positionen gibt, dass Menschen sich politisch engagieren, ihre Meinung einbringen und dass es auch diesen Meinungsstreit gibt innerhalb einer Demokratie, der ja wirklich ganz wesentlich ist, dass man miteinander den Weg ausficht, der dann auch wirklich begangen wird. Und natürlich hat er recht, dass wir nicht nur auf Deutschland gucken können, sondern dass wir auch innerhalb von Europa natürlich eine ganz wichtige Entwicklung haben. Also das sieht man ja auch daran, dass auch die osteuropäischen Länder, die früher im sozialistischen Block zusammengefasst waren, von der Sowjetunion bestimmt waren, dass die jetzt inzwischen Mitglieder der EU geworden sind und dass natürlich nicht mehr nur eine Politik auf ein Land ausgerichtet sein kann, sondern dass das auch übergreifend weltweit gedacht werden muss.
Frau Noke, ich hätte noch einen letzten O-Ton, der ist dafür aber auch ein bisschen länger, und zwar von Annette Krause. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und hat sich selbst sehr viel, vor allem mit den Gründen für die Ausreise aus der DDR beschäftigt.
Es ist in der offiziellen Auseinandersetzung mit diesem Land, ist inzwischen, glaube ich, ein klarer Befund vorhanden, der gilt, der nicht mehr hinterfragt wird, der sowas erzählt, wie dass mit diesem Staat natürlich auch ein schweres Unrechtssystem zugrunde gegangen ist, was quasi zwangsläufig war, dass in diesem Staat der verordnete Staatssozialismus keiner war, der von den Leuten kam, sondern nur von oben und so weiter. Also es gibt ganz viele Befunde, die heute als ja hegemonial begriffen werden müssen. Ne? Also das ist, so war das. Und dann gibt es natürlich immer zwischendurch Stimmen, die dann sagen, naja, aber so war es ja dann vielleicht doch nicht ganz und vielleicht stimmt das so nicht. Aber ich glaube, die Historisierung dieser DDR, die ist nicht abgeschlossen, aber einen anderen Zugriff auf dieses Land gibt es nicht mehr, was natürlich was mit der speziellen deutsch-deutschen Situation zusammenhängt. Ne? Mhm. Also da ist ein Staat ja schon eben nicht aufgegangen in einem anderen, sondern der ist ja sozusagen schon geschnappt worden und einverleibt worden. Das kann man jetzt positiv oder negativ bewerten, das will ich jetzt gar nicht machen, aber es ist ja faktisch kein neuer Staat entstanden, sondern ganz faktisch hat sich das Gebiet der Bundesrepublik um diese fünf neuen Bundesländer erweitert und das war's. Es gab keine Abstimmung über irgendwelche neuen Verfassungen und so weiter. Und damit ist, glaube ich, auch einer bestimmten im Nachhinein dann erfolgenden Historisierung sind da alle Wege geöffnet worden und das schreitet voran immer mehr. Und ich glaube, gerade jetzt wird man das nochmal relativ deutlich merken. Und auch das will ich jetzt gar nicht bewerten, aber es geht schon darum, so eine Art positiven Gründungsmythos für diesen jetzt vermeintlich neuen Staat, also die Bundesrepublik im Zeichen der Normalität, ja, also sowas wird da ja konstruiert. Und da ist eben das Ende der DDR und die friedliche Revolution und ja, diese keine Gewalt und so ist eben ein ganz entscheidender Gründungsmythos, um dieses neue, jetzt normale Land zu konstituieren. Das ist wichtig und das ist auch fragwürdig, natürlich ebenso fragwürdig. Gerade im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung, wie sie über diesen Staat geführt wird, ist es, glaube ich, wichtig hinzugucken, weil das relativ viel offenbart von dem, wie, naja, so ein hegemonialer Diskurs Realitäten konstruiert. Das klingt jetzt ganz verschroben und ganz wissenschaftlich, meint aber eigentlich nur, wie stellt eine offiziell forcierte Erinnerungspolitik plötzlich die Realität her? Und die Realität dieses Landes, dieses untergegangenen Landes ist, es war pleite Und die Leute haben dann die Revolution gemacht und haben dann dafür gesorgt, dass es und wollten gerne in der Bundesrepublik aufgehen. Sich anzugucken, wie solche Erinnerungspolitiken funktionieren, weil das, glaube ich, ganz viel darüber aussagt, welche Idee von diesem Land heute hier existiert. Und um sich klar zu werden, ob man die teilt oder ob man irgendwie erfindet, dass das eine schwierige Konstruktion ist, eine ganz fragwürdige und eine, die ja die Prämissen hat, die man gar nicht teilt. Dafür finde ich das wichtig, sich auseinanderzusetzen, wie mit diesem Staat, also in der Erinnerung, wie er konstituiert wird. Dass der weg ist, dass es ganz viele Ostdeutsche gibt, die darunter leiden, glaube ich. Dass, also vor allem ältere Leute, ne? Also die einen großen Teil, vielleicht sogar den größeren Teil ihres Lebens in diesem Land verbracht haben. Das ist natürlich, das kommt erschwerend hinzu. Die haben nicht so wirklich eine Stimme, ja. Also das ist eben entweder so ein Nostalgie-Quatsch oder es ist eben so eine fast Siegermentalitätsmäßige Auseinandersetzung mit dem untergegangenen System. Das ist schon schwierig. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich da anzugucken, wie da so eine Erinnerung erzählt wird.
Das war Annette Krause, ihres Zeichens Literaturwissenschaftlerin. Und Frau Dr. Noke, ich würde Sie gerne fragen, inwieweit leistet denn die Ausstellung, die halt am Freitag in Berlin zu sehen ist, solchen Einwänden Vorschub? Also wie antworten Sie auf solche Einschätzungen wie die von Annette Krause?
Also ich muss ein bisschen schmunzeln, weil das ist ja wirklich so eine makropolitische Perspektive. Sie spricht davon, dass es eine offizielle Erinnerungspolitik gibt, die den Gründungsmythos des Landes bestimmt, der das ja nicht mal neu ist. Ich sage jetzt mal, ich drehe das um. Ich selbst komme von der Biografieforschung und in unserer Arbeit spielen die Erinnerungen der Zeitzeugen eine ganz große Rolle. Und dieses Land ist ja deswegen untergegangen, weil damals 1989 die Leute auf der Straße waren und gesagt haben, wir machen das nicht mehr mit. Es ist ja nicht so, dass die Wiedervereinigung, die innerhalb kürzester Zeit passiert ist, von oben gemacht wurde. Im Gegenteil, wir damals auf der Straße haben die Politik getrieben, als Helmut Kohl da im Dezember seine 10 Punkte vorgetragen hat. Da hatte er noch eine jahrelange Perspektive im Blick und dachte, das dauert noch ewig. Aber wir auf der Straße haben gefordert, dass es ganz schnell geht. Und deswegen finde ich, muss man das auch immer mal in den Blick nehmen, dass es die Menschen waren, die dazu, danach gedrängt haben, diese Veränderungen haben wollten. Und wenn man heute jemanden fragt, auch diejenigen, die darüber klagen, wie schlecht es ihnen heute geht, wenn man die fragt, ob sie die DDR zurückhaben wollen, mit den grauen Häusern und dem Mangel und der Frustration, dem nicht reisen dürfen, ich glaube, dann sind die alle ganz schnell still. Und diejenigen, die am meisten meckern, machen die schönsten Reisen. Ich erlebe das immer wieder. Also insofern, deswegen musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil so eine wissenschaftliche Perspektive, das ist alles ganz schön und trifft sicherlich auch an ein paar Stellen. Aber wenn man dann die Perspektive der einzelnen Leute übernimmt, dann kann es auch ganz schnell so ein bisschen in Frage gestellt werden. Also unsere Ausstellung hier auch zur Fluchthilfe zeigt diese individuellen Perspektiven und macht auch deutlich, dass Leute eben ein hohes Risiko auf sich genommen haben, um eben ihre individuelle Freiheit auch zu erreichen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich die DDR-Wirklichkeit betrachtet. Diese Sehnsucht nach Freiheit, die hat es immer gegeben, bei ganz vielen Menschen. Deswegen auch diese große Unzufriedenheit und die Bereitschaft, alles hinter sich zu lassen und sich die Freiheit zu erkämpfen. Und das ist etwas, das gab es noch nie in der deutschen Geschichte, dass es wirklich eine Revolution von unten gab, die auch noch erfolgreich war und die dann auch noch unblutig ausgegangen ist. Ich will nicht sagen, dass sie ganz friedlich war. Friedlich waren die Demonstranten auf der Straße, aber wenn wir an den 4. Oktober in Dresden denken oder an den 9. Oktober in Leipzig, wo es auf Messerschneide stand und um den 7. Oktober rum, wo geprügelt wurde in verschiedenen Städten. Also der Staat war nicht friedlich, aber die friedlichen Demonstranten haben ihn im Prinzip in die Grenzen gewiesen. Und ich glaube, wenn wir an den Gründungsmythos, wie die Literaturwissenschaftlerin gesagt hat, dieser Republik denken, dann sollte man auch daran denken, dass es diejenigen waren, die das auf der Straße erkämpft haben. Und dass das wirklich ein positives Erlebnis war, was viele, viele von uns in sich tragen.
Namjoo Renge Yo, 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 Namjoo Namyo Haringe Gyo Namyo Haringe Gyo Namyo Renge Ga, Namyo Renge Ga.